Podcast. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Sei mir gegrüßt, mein guter alter Freund Ben.
Sei mir gegrüßt auch du, Dennis. Und sei mir gegrüßt auch du, Alex. Ach nee, der ist ja gar nicht da.
Der ist nicht da, wir machen nur eine Zweier-Kombination. Ich grüße euch aus dem Murphy's Egg an diesem wunderbaren Sommertag. Ben,
wollen wir Sommertag, also, ich weiß ja nicht, wo du heute einen Sommertag erlebt hast. Ich habe heute keinen Sommertag erlebt.
Es hat viel geregnet und dieser Tag war ein bisschen anstrengend. Ich musste meinen Geschirrspüler spontan reparieren, komplett aufschrauben, Wasser rausholen und wieder zuschrauben. Ich vermisse 2 Schrauben und andere Komponenten sind übrig geblieben. Es ist halt, wie es ist. Dann konnte ich 2 wunderbare Stühle bei eBay Kleinanzeigen ergattern. Das hat mich wieder Freude gemacht. Aber als ich wieder nach Hause kam, hier in mein wunderschönes Viertel, waren sämtliche Parkplätze belegt und ich konnte eine halbe Stunde oder über eine halbe Stunde auf einen freien Parkplatz warten.
So ist das. Das ist doch schön. Ich wollte gestern das Leben in einer Großstadt Spaß, aber du lebst doch nicht mal in einer Großstadt.
Nein, eine Großstadt ist es nicht. Großstadt ist es nicht. Es ist eine Stadt einfach nur. Ich mag sie sehr, aber das konnte ich mir heute sparen. Umso mehr wollte ich heute unbedingt diese Aufnahme starten. Die aber, ich denke mal, eine einfache Aufnahme wird heute, oder Ben?
Ja, natürlich könnt ihr uns jetzt vorwerfen, dass wir zuletzt mit den Themen nicht ganz so kreativ waren, wie wir es vielleicht schon mal waren. Wenn, vor allen Dingen so in so 2er-Aufnahmen mit Alex haben wir gern unsere Runden, wo wir ohne richtiges Thema reingehen. Heute ist es vielleicht ein bisschen mehr als, ich nenne es jetzt mal, eine zuletzt gesehen Deluxe.
Ich find's trotzdem gut. Es kann ja trotzdem gute Filme reinkommen,
die es ja, halt, das stimmt. Erklären. Ich habe, glaube ich, sehr interessante Filme mitgebracht. Da werden einige sich noch umschauen.
Oh, bitte keine asiatischen.
Nein, heute tatsächlich kein asiatischer.
Oh, Gott sei Dank, dann ist der Tag doch nicht so kacke. Ja, aber ihr habt ja gehört, wieso manchmal wir keine Zeit haben, uns perfekt für eine Folge vorzubereiten oder Themen auszuarbeiten, besser gesagt. Weil wir halt mit uns sowas herumschlagen dürfen. Deswegen habe ich das so hervorgebracht.
Aber deswegen, Dennis, mal ganz, um das vom einem Thema mal zum anderen Thema zu kommen oder vom gleichen Thema zum gleichen Thema. Wir reden ja heute über so ein großes zuletzt gesehen. Aber welchen Film, bevor wir zum Thema kommen, hast du denn wirklich zuletzt gesehen?
Eigentlich als Film, willst du einen Film oder eine Serie?
Ich nehme beides.
Okay, also ich habe einen Film gesehen, No One Will Know. Das war wirklich der letzte Film, den ich gesehen habe. Ein französischer Film und es geht darum, es ist früh morgens in einer Art Café. Ein paar Leute sitzen da zusammen. 2 Polizisten und 2 normale Gäste, die einfach auch einen schlechten Tag hatten. Auf einmal kommt auch eine Person rein, die halt wirklich einen schlechten Tag hat. Also praktisch so ein Drogi, der da ein bisschen auf Sendung ist und sehr aufbrausend ist, aggressiv. Und auf einmal kommt ein alter Opa rein, der will seine Lottozahlen vergleichen. Und dann kommt raus, er hat knapp 300 Millionen Euro da gewonnen und der sehr aggressive junge Typ, wie ich ihn gerade genannt habe, will natürlich diesen Lottoschein haben. Es kommt zur Rangelei, er schnappt sich eine Waffe von dem Polizisten, er schießt den Alten und jetzt sind sie halt in einer Situation alle, wo sich halt mit einem toten Mann befinden, aber auch mit einem Lottoschein von 300 Millionen Euro. Und sich überlegen, okay, was machen wir jetzt? Und verschiedene Szenarien durchspielen, wie sie denn an das Geld kommen würden. Allerdings will ich gar nicht über diesen Film reden, denn mir liegt eine andere Sache auf der Zunge oder auf der Seele, nämlich die neue, es ist ungewöhnlich für mich, aber ich habe eine Superhelden-Serie gesehen, nämlich die neue Spider-Man-Serie, bin ich gerade dabei. Mit Nicolas Cage. Ja.
Okay.
Und ich muss sagen, Spider-Man Universe, jetzt vor dieser, Film Noir Geschichte verfilmt oder als Serie.
Wollte ich gerade sagen, so gesehen, also der Ursprung ist natürlich aus dem Comic. Zuletzt hatten wir halt den Spider-Man Noir vor allen Dingen in den Spider-Verse-Filmen gesehen, da wo er ja auch schon gesprochen wurde von Nicolas Cage.
Genau, diese animierten Filme da, die 2 Stück
genau.
Bis jetzt. Hat wahnsinnig gut angefangen. Ich war auf jeden Fall gehypt. Ich fand die Geschichte super. Ich fand es auch super, dass weniger Spider-Man drin war, sondern mehr Krimi und Film-Noir-mäßig halt. Spider-Man hat man noch nicht so viel gesehen. Sagt, ne? Ganz genau, aber da ist auch Spider-Man drin und Spider-Man ist halt sehr wenig dabei. Nicolas Cage, der vielleicht in Sachen Mimik nicht mehr so gut hantieren kann, weil sein Gesicht sich nicht mehr so viel bewegt, weil er noch ein paar Jahre jünger werden wollte wohl. Am Anfang gutes Pacing, hat mir gefallen, Aber jetzt hänge ich in dieser Serie rum, ich mache eine Folge an, ich schaffe sie nicht durchzusehen, weil ich mir sage, es geht nicht voran, die Story hakt. Es enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ich bin jetzt gerade, ich glaube, in der Halbzeit und ich denke mir so, das wird gerade ein bisschen langweilig, leider. Sprich, wir haben wieder eine Serie, wo die Leute, die Produzenten was rausgepackt haben. Wir packen Spider-Man drauf, irgendein Multiversum. Das finden die Leute bestimmt interessant. Das wollen sie doch. Und wir machen viele Folgen, damit wir viel Geld verdienen. Ja, macht mich ein bisschen sauer, weil ich bin ja eigentlich dagegen immer, wie du schon weißt. Jetzt dachte ich am Anfang, okay, doch, kann was werden. Hat ja auch wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Selbst Lea hat das am Anfang mitgeguckt, hat gesagt, okay, ich bin interessiert. Und jetzt muss ich mich da ein bisschen durchquälen, bis es wieder gut wird. Hast du die schon gesehen? Du hast sie nicht gesehen.
Du weißt ja, ich gucke erstmal generell kaum noch Serien und tatsächlich, und selbst wenn es nicht wirklich Marvel ist, weil es ist ja eigentlich mehr das Sony-Spider-Man-Universum, aber selbst da habe ich dann auch kein großes Interesse gerade so dran.
Also du wirst ihn in einem Jahr gucken und dann darüber erzählen, weil du dann im Endeffekt auch gucken wirst.
Tatsächlich, also bei Filmen bist du mit dieser Aussage tatsächlich ganz häufig richtig, bei Serien eigentlich nicht. Ich gucke einfach keine Serien mehr. Schon lange nicht mehr so richtig.
Ja, gut.
Deswegen glaube ich nicht, dass ich die nachholen werde.
Ja, was ich noch sagen muss, ich gucke sie wirklich in Farbe, weil das Schwarz-Weiß wurde dann nachbearbeitet. Die wurde nicht wirklich in Schwarz-Weiß erdacht. Und deswegen sage ich mir, okay, dann gucke ich sie in Farbe, so wie sie wirklich gedreht wurde. Es wurde ja dann irgendwie nur umgearbeitet, okay, wir machen jetzt hier in Schwarz-Weiß. Dachte ich mir, okay, komm, machst du Farbe. Beziehungsweise Lea wollte am Anfang Farbe gucken. Ich werde mich aber da noch durchhangeln. Ich
werde mir die Zeit nehmen. Kannst ja noch mal ein finales Fazit geben.
Vielleicht kommt am Ende hinaus was Gutes, weiß ich nicht.
Apropos durchgequält, sehr gute Überleitung zu meinem zuletzt gesehen, den habe ich nämlich gestern Abend gesehen. Ich dachte mir nämlich gestern Abend so, oh guck mal, der ist ja hier bei Magenta, ich habe ja gerade Magenta und das ist so ein alter Oscar-Gewinner, den ich noch nie gesehen habe. Ziehe ich mir doch einfach mal Der englische Patient rein. Und das Wort durchgequält passt hervorragend. Ich muss leider sagen, dass der Film mich so gar nicht bekommen hat.
Obwohl
der
sie super Schauspieler hat.
Ey, nicht nur einen, der Film hat einige gute Schauspieler, auch mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche, die dann in der späteren Timeline seine Krankenschwester spielt und so. Der hat Schauwerte. Ich finde vor allem die Szenen, die in Afrika spielen und sowas, die sehen auch alle ganz cool aus, auch die in der Wüste und sowas und auch die im italienischen Kloster, glaube ich, ist das ja, also vielleicht ganz kurz erstmal um die Geschichte. Der Film spielt so in zwei Zweitebenen. Wir haben eine Krankenschwester, Juliette Binoche, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen sehr, sehr verbrannten Mann pflegt, von dem sie ausgeht, dass er sowieso sterben wird und dann auch teilweise oder dann später auch mit ihm in einem Kloster, verlassenen Kloster in Italien bleibt, um ihn zu pflegen. Und dann sehen wir immer wieder, dieser Patient sagt, er habe sein Gedächtnis verloren, aber wir sehen dann in Rückblenden, was vor dem Krieg, am Anfang des Krieges passiert ist mit ihm im Norden Afrikas, wo er als Kartograf gearbeitet hat. Eigentlich ist er ein ungarischer Lord oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Hat dann vor allen Dingen mit einem Ehepaar zu tun, die aus Britannien kommen und der Mann ist Pilot und überfliegt da und, naja, ich sag mal so, der arbeitet da und die Frau bleibt halt lange dann bei diesem. Und im Endeffekt muss ich sagen, wie gesagt, der Film hat schöne Schauwerte. Ich verstehe nicht, warum der einen neuen Oscar bekommen hat. Ich fand den teilweise sterbenslangweilig. Und nicht nur langweilig, ich fand den sterbensschmalzig. Ihr wisst, ich bin ja von uns drei Filmfans der am wenigsten Probleme mit Schmalz hat. Aber dieser Film war so unfassbar derbe schmalzig teilweise. Und ich verstehe nicht, warum der so verdammt gut wegkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das damals irgendein Liebesroman war, der als Roman wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Leserinnen sehr gut funktioniert hat. Aber also als Film hat es bei mir leider überhaupt nicht funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum das damals so ein Ding war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe dem die Schauwerte, ich gebe dem, dass er echt gut gemacht ist. Da ist auch sehr viel Budget drin, das sieht man auf jeden Fall. Ralph Fiennes ist klasse, auch wenn ich die verbrannte Version von Ralph Fiennes ihm nicht abnehme, später vorher nicht hintraus. Das sieht unecht aus. Das einfach, es ist auch von der Maske, finde ich das nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht einfach nicht gut aus. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film geht über 2,5 Stunden, der geht, glaube ich, 2 Stunden 40 und so fühlt er sich leider auch an.
Dass die nicht gut aussehen, tun die meisten Brandwunden, Opfer.
Nein, ja, du weißt schon, wie ich es meine. Ich finde, es sieht nicht sehr realistisch aus.
Ja. Du bist also Elaine Bennis.
Ja, aus Seinfeld, die mit dem Film auch nichts anfangen konnte. Ich weiß, ich kenne die Szene.
Du kennst die sogar? Oh, ja. Herzen an dich, ey. Es ist immer so, ich kann in meinem Alltag so oft Seinfeld irgendwie reinbringen, diese 30 Jahre alte Serie, ach doch, länger mittlerweile. Und jetzt schon wieder. Letztens war auch wieder irgendwas. Ach, der Suppennazi, habe ich wieder gesehen. ja. Seinfeld, du kommst immer wieder. Gut, das war jetzt wirklich dann unser zuletzt.
Also hast ich du noch was zu sagen oder hast du den Film ja nicht gesehen?
Ich habe hab nur die Seinfeld-Folge gesehen. Mehrmals. Achso,
okay.
Mehrmals. Ich gucke das ja immer wieder durch. Ja, das war jetzt auch wirklich das zuletzt gesehen. Und warum das jetzt dieses Mal eine zuletzt gesehen Special ist, Folge ist, ja, vielleicht irgendwo wegen unserer Vorbereitungszeit, aber das hat auch wiederum einen ernsten Hintergrund, weil, wie ich finde, ich hatte die Idee für diese Thematik. Ab und zu haben wir ja zuletzt etwas gesehen, aber konnten es zeitlich halt nicht in dieser aktuellen jeweiligen Episode mit reinbringen und wir haben das auf unserer Liste stehen und konnten über diesen Film gar nicht reden. Und in dieser Episode haben wir die Chance, du und ich, Ben, Filme, über die wir dir reden wollen, hier einander vorzustellen und euch da draußen.
Ob und das müssen halt auch keine Filme aus diesem Jahr sein oder sowas, das kann von immer sein, einfach nur, was wir einfach so gesehen haben.
Was wir persönlich zum ersten Mal in diesem Halbjahr 2026 gesehen haben, genau.
Möchtest du doch direkt einen Anfang machen?
Ich mache ja immer den Anfang, ne?
Das ist korrekt.
Dann mache ich es einfach mal. Und zwar habe ich Beating Hearts gesehen.
Warte, den habe ich gesehen. Das ist der französische, oder?
Das ist ganz genau, das ist der französische aus dem Jahr 2024, also fast 26.
Ich glaube, ich habe den auch schon mal hier in einem zuletzt gesehen, rein, aber da habe ich gesagt, dass ich die erste Stunde richtig stark fand und leider hinten raus nicht mehr ganz so gut.
Ich habe überlegt, hast du ihn schon mal erzählt, hast du es nicht erzählt?
Und eine Sache, da kannst du mir gleich zustimmen, dann, weil, und ich habe das damals bemängelt in der Folge, weil der zeigt am Anfang eine Szene, ja, die sich am Ende des Films nicht so ausspielt. Und das hat mich damals tierisch eher geärgert bei dem Film.
Ja. Also ich versuche euch jetzt den Film mal ein bisschen zu erklären. Dieser Film dauert 160 Minuten, über 160 Minuten. Er fängt an mit einer wahnsinnigen, wunderbaren, ja, Soundkulisse, also was heißt Soundkulisse? Man sieht so eine Raffinerie und man hat so einen tiefen Sound drinne und es kommt so ein roter Schriftzug ein von den Schauspielern und Schauspielerinnen, die den Film mitspielen und wie der Titel halt heißt. Wo der Titel eingeblendet wird, ist so ein brennendes Herz, das fand ich ein bisschen kitschig, aber was ich da meine, dieser tiefe Bass, den man hört, die Schriftart, die Schriftfarbe, die, wie die Schauspieler eingeblendet werden, wo ich immer ein Fan davon bin, da catcht mich schon mein Film, dachte ich, Hammer. Und dann, wie von dir gerade erwähnt, gibt es eine Anfangssequenz, die mega gut aussieht, gangstermäßig ist. Man sieht irgendwelche Leute, wie sie in mehreren Karren einsteigen, irgendwo hinfahren, in ein Parkhaus, diese Schnecke da hochfahren und du denkst dir, what the fuck, was passiert jetzt? Und irgendein Überfall oder irgendeine Racheaktion haben sie vor und da passiert etwas und du denkst dir so, wow. Man sieht dann noch die Protagonistin, wie sie halt in der Telefonzelle ist und jemanden erreichen möchte. Und man denkt sich so, what the fuck, was für ein Gangsterfilm erwartet jetzt ein? Und dann wird man in eine andere Zeit hineinversetzt, nämlich ungefähr so 15 Jahre zuvor, 10 bis 15 Jahre, glaube ich, waren das. Und man findet sich wieder in Frankreich der 80er Jahre. Und was hat man dann für eine Storyline? Ja, in The Coming of the Age.
Ja,
Story,
genau.
Wie sich halt zwei...
So 40 Minuten lang ist es dann echt ein Coming-of-Age-Film, genau.
So zwei Teenager ineinander verlieben. Das Mädchen, natürlich aus dem klassischen Haus. Es ist meistens immer das Mädchen oder die Frau, die aus dem bürgerlichen Bereich kommt. Man sieht, sie hat ihre Mutter verloren. Sie lebt allein mit ihrem Vater. Erwähne ich jetzt schon, ich finde diese Tochter-Vater-Beziehung wunderbar. Der Vater ist ein wahnsinniger, toller Schauspieler. Und diese, wie sie es spielen... Diese Beziehung, die sie miteinander haben, wow, herzergreifend und realistisch und das fand ich immer schöne Szenen, wenn man die beiden gesehen haben, wie die miteinander geschauspielert haben. Und dann hat man natürlich den Jungen, er ist halt der Problemjunge aus einer Familie mit mehreren Geschwistern, der Vater Arbeiter, im Haushalt gibt es Gewalt, der Vater ist gewalttätig und der Junge hat nur Blödsinn im Kopf, beziehungsweise nur Scheiße im Kopf, hat da seine Freunde und baut halt nur Mist. Und dann treffen sich die beiden Teenager am Anfang. Naja, ich sag mal so, was sich neckt, das liebt sich. Und die verlieben sich ineinander. Und dann denkst du dir so, okay, das ist echt sehr viel Love-Story-mäßig, Teenager-mäßig. Okay, das 80er-Jahre-Setting ist ganz cool. Ist nicht so übertrieben wie bei Stranger Things oder so. Ja, ich finde es übertrieben bei Stranger Things. Ich finde es eigentlich ganz cooler Style. Und dann kommt aber halt heraus, dadurch, dass er halt immer scheiße baut, der Junge, hat man wieder so rum seine, die Gangster-Szene in diesem Film. Wie er, das ist eine Szene, da kommt er mit seinem Freund zufällig auf einen riesengroßen Drogenfund. Und natürlich kommt halt raus, wem diese Drogen gehört. Und dem, diejenigen, denen die Drogen gehört, die catchen sich die beiden Jungs und die sind echt nicht nett zu den beiden. Weil der Junge aber reagiert, wie er reagiert, ich will es jetzt nicht ausschweifen, hat er wahnsinnigen Eindruck geschunden bei dem jeweiligen örtlichen Gangsterboss und kommt halt in diese Szene hinein, in diese Bande und arbeitet sich da so ein bisschen hoch. Und da hat man halt in diesem ersten Teil, der Film ist in zwei Teile aufgebaut, für mich ist es, für jeden ist es so, es ist gar nicht so ersichtlich, aber irgendwie, da doch einen Punkt gibt es, wo es in zwei Teile, also wo der Cut ist, aber dazu komme ich gleich, wie er sich halt hocharbeitet. Man hat diese Love Story und dann hat man wiederum diese Gangster-Szene.
Und das ist, ich sag's, muss ich ganz ehrlich nicht vorweg, das habe ich damals schon gesagt, das ist der gute Part des Films.
Die Gangster-Szene.
Also generell alles so, alles bis zum Cut so gesehen, bis zum
ja,
Sprung.
Also ich muss sagen, die Love-Stories, okay, da musste ich mal ein bisschen so, ja, okay, gut, aber sie waren trotzdem okay für mich. Sie waren okay zu sehen, weil da halt viel Herz drin war. Nicht so viel Kitsch und sowas, sie waren realistisch und passt schon. Und man wurde ja immer wieder frisch abgeholt durch diese Gangster-Szenen dann. Und dann kommt halt ein Punkt, da will ich jetzt nicht spoilern, da kommt der zweite Teil und der Film macht einen 10 oder 15 Jahre Sprung, oder lass es 12 sein, ihr wisst, was ich meine. Und die sind mittlerweile erwachsen und haben vielleicht sich ein bisschen auseinandergelebt. Zwangsmäßig, sage ich mal, teilweise. Und viele finden den zweiten Teil schlecht. Du zum Beispiel. Ich konnte den zweiten Teil noch was abgewinnen.
Ich finde ihn nicht schlecht, aber er hat nicht die Klasse vom ersten meiner Meinung
nach. Ja, aber ich fand ihn, also die Gangster-Szenen nehmen ein bisschen zu, ne? Der Junge ist erwachsen geworden, stärker geworden, sage ich mal. Und ich finde es ganz, doch, es hat mich noch abgeholt. Du findest die Endszene vielleicht ein bisschen dumm, weil, ja, sie ist dumm, muss ich sagen, sie ist dumm. Was mich aber eigentlich noch stört, war eine Szene mit, ich sag mal, einer Verfolgungsjagd, einem Autounfall und einem geöffneten Kofferraum. Ich kann euch leider nicht sagen, was da drin ist, aber wie er dann reagiert, als er den Kofferraum aufmacht, oh, ach so, ja, okay, dann, ja, was soll ich sagen, komm mit, weißt du, was ich meine? Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und da dachte ich mir so, ey, der Film war die ganze Zeit so realistisch, aber dass das so auftritt, dass es so ist, genau so viele Zufälle aufeinandertreffen und die Leute, also die Protagonisten dann so reagieren, von wegen, oh ja, dann gehen wir halt jetzt spazieren. Da dachte ich mir so, nein, komm, ihr habt so eine gute Qualität vorgelegt und es ist so ein kleiner, dummer Part. Aber ich sag mal so, kein Film ist perfekt, die Szene fand ich ein bisschen doof, aber der Film, geiler Sound und ganz genau, der Film hat ganz viele Schnittideen, ganz viele Einblendungen mit einem Zoom einer Kamera, die Perspektiven, der hat sich was getraut. Also ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Tarantino-Style-mäßig, so die ganzen Schnitte und das erfrischt immer einen. Es ist nicht so eine Szene und Szene und Szene, nein, da kommt der Zoom von links oder von, wirklich, ich kann ihn empfehlen. Beating Hearts. Wer mal Lust auf eine französische Gangster-Coming-of-Age-Geschichte hat, kann ich nur sagen. Geht auf Amazon, er ist noch da. Ich fand ihn gut.
Der ist auf Amazon, gut, das wusste ich gar nicht. Gut, ich mach's mal so. Meine Filme, die sind haben heute ganz, ganz große Abstände zueinander. Wir haben einmal einen 17-Jahre-Unterschied und dann zwischen dem und dem nächsten nochmal einen 35-Jahre-Unterschied. Also möchtest du, dass ich sehr nah an der Jetztzeit anfange oder weit zurückgehe erstmal?
Erstmal den alten. Also so, du meinst sowas wie Englische Patient, ein Film von 97 oder sowas?
Nein, den ganz alten, den ich habe, der ist von 1973. Den habe ich nämlich vor ein, zwei Monaten gesehen. Mhm. Und zwar heißt der im Original The Last of Sheila. Ich glaube, im Deutschen heißt der, glaube ich, einfach nur Sheila. Ist dadurch auch schwieriger zu finden.
Sheila, war die nicht bei He-Man oder sowas? Also aus dem He-Man-Universum oder sowas?
Nein, überhaupt nicht.
Oh Gott, wenn das Alex hört, dann würde mich umbringen.
Nicht She-Ra. Du denkst jetzt an She-Ra.
Ach, ja, ich habe das selten gesehen, She-Ra, ja. Aber Entschuldigung, war das aus dem Universum von He-Man?
Ich glaube ja.
Die hatte doch auch einen Tiger, den sie geritten hat oder was?
Masters of the Universe ist doch jetzt auch im Kino.
Ja, ich gehe da nicht rein, nein.
ist einfach krass, dass sich dieses Franchise schon so lange hält. Ich meine, das war schon ein Trash-Franchise, als wir noch Kinder waren. Also.
Ich glaube, es wurde nur entwickelt für Spielzeug, oder?
Ja, war es ja auch. Die hatten das Spielzeug und die haben um das Spielzeug eine Serie gestrickt.
Ja. So, also dann geht's aber jetzt zum Film. Aus.
The Last of Sheila, oder halt Sheila im Deutschen. Ich glaube, der hat noch mehrere deutsche Namen gehabt über die Jahre. Von Herbert Ross. Und es geht halt darum, es geht um einen Filmregisseur. Und dessen Frau ist am Anfang des Films bei einer Party. Sie will von der Party runter, weil sie sich da mit jemandem gestritten hat oder so. Und wird daraufhin überfahren und liegen gelassen und stirbt. Zeitsprung, ein Jahr später. Dieser Regisseur, der ein bisschen so als legendärer Regisseur gilt, lädt sich ein paar Freunde ein, die auch alle vor einem Jahr auf dieser Party sind, um ein bisschen eine Woche mit ihm auf seiner Yacht zu verbringen. Mhm. Der Sheila, die auch Sheila heißt, wie seine Frau. Und dann, ich meine, ihr kriegt das vielleicht schon so leichte Vibes mit. Das Ding ist nämlich, das ist so ein Whodunit-Mystery-Thriller-Krimi. Und der gilt so ein bisschen als die Vorlage für all diese Clues und Knives-Outs, vor allen Dingen Knife-Out-Regisseur hier Ryan Johnson, der hat gesagt, dass er eigentlich als eine ganze Inspiration von The Last of Sheila hat. Und das merkt man, finde ich, auch so, weil dieser Film hat so auch dieses Spielerische und auch dann so dieses, wie Hinweise versteckt werden, die man dann nach und nach auch finden kann. Und darum geht's nämlich auch. Er spielt dann halt ein Spiel mit diesen Leuten, die da sind, gibt denen immer so Sachen, aber man merkt schon, der fühlt was im Schild. Das merkst du von Minute 1 an, merkst du das, dass der was im Schild führt. Dass die alle das dann nicht merken, das ist eigentlich das Besondere. Oder erst später das merken. Und dann stellt er die halt vor Aufgaben, die lösen die. Und dann plötzlich gibt es noch eine Leiche und noch eine Leiche. Ich sage jetzt mal nicht, wer dann noch stirbt. Aber, und dann geht es halt auch so ein bisschen darum so, dass die Leute da aufklären, was jetzt passiert ist, genau. Damals, so wie auch jetzt ein Jahr später. Und das Geile daran ist halt, es ist halt, wie gesagt, es ist halt so ein Clue-Ding. Es ist halt so, hier Twist, da ein Twist, da ein Twist, da ein Twist, da ein Twist. Das zieht sich halt durch. Man könnte aus heutiger Sicht sagen, ja, das ist doch, das haben wir doch alle schon 100 Mal gesehen. Aber damals, 1973, war das halt noch nicht so 100 Mal gesehen. Klar, du hattest schon sowas wie Agatha Christie oder bei der Theorie Edgar Wallace und sowas. Und trotzdem hat das hier noch was viel, viel Spielerisches als so ein Agatha Christie-Ding oder sowas. Und du merkst halt schon, dass dieser Einfluss auf viele Filme, die dann halt so später kamen, die ein bisschen, so ich nenne es mal, schmissiger geschnitten sind und sowas, dass das hier eindeutig herrührt. Es gibt eine Sache, die ich hier ein bisschen schwierig finde bei dem Film heutzutage, weil hier gibt es eine Person, dessen Vergangenheit, was nie wirklich erwähnt wird, der irgendwo mal als Pädophiler dargestellt wird, das nie eine Rolle spielt irgendwie so. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so handhaben.
Als Charaktere im Film?
Ja, so als einer der Hauptcharaktere, der wohl irgendwie mal hier irgendwas, wohl einen pädophilen Vorfall hatte, was aber dann für alle da vollkommen in Ordnung ist. Es ist ein bisschen sehr merkwürdig, wenn du es aus heutiger Sicht siehst, muss man ganz ehrlich sagen.
Naja, Epstein.
Na, auf jeden Fall. Und aber trotzdem ist der Film auf jeden Fall, es ist halt echt so ein Vorläufer von diesen modernen Whodunits. Also das kann man halt wirklich so sagen. Du hast halt damals bekannte Schauspieler, also viele jetzt nicht, haben wir so James Coburn hat man später nochmal gesehen, auch in Ian McShane natürlich, dann später vor allem dann so in John Wick und Deadwood und sowas. Achso, und Rachel Welch spielt natürlich auch mit.
Wollte ich gerade sagen, Rachel Welch spielt und da sind wir ja wieder bei Seinfeld.
Genau, die war ja damals dann
der auch, Sommer auf George. Auch ein
bisschen später. Das, was?
Rachel Welch ist auch eine Folge bei Seinfeld, da spielt sie.
Achso, okay. Genau, und der Film ist halt, das Coole daran an dem Film wirklich ist, wenn das später, wenn dann nach und nach alles aufgeklärt wird, was halt wirklich cool ist, wenn du aufpasst, kannst du dir das eigentlich alles auch selber herleiten. Aber das tust du nicht, weil oftmals ist nicht, das ist immer so bei diesen Whodunits so, dann hat dann der eine, der es aufklärt, dem fällt dann was ein, wo man aber denkt sich so, okay, aber als Zuschauer kannst du das eigentlich vielleicht nicht wissen oder sowas.
Und das ist, ja,
erzähl's mir. Und hier hast du das nicht. Hier hast du es nicht. Wenn du hier aufpasst, dann könntest du es dir auch selber herleiten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe dann in dem Moment wohl wahrscheinlich einfach nicht so gut eins und eins zusammenziehen können, weil ich konnte es mir nicht so herleiten, aber ich hätte es gekonnt, absolut. Also es ist dann mir als erklärt, ich dachte so, ja klar, es ist so logisch. Aber, und ich finde, das macht der Film halt richtig gut. Ich finde halt, der wirkt nicht wie ein Film von 1973, natürlich. Der sieht halt aus wie ein Film von 1973, das muss man auch sagen. Der hat manchmal auch so lange stehenbleibende Szenen, die man heute nicht mehr so machen würde wie vor 50 Jahren. Aber ich finde trotzdem, dass der für einen Film von 1973 erstaunlich flüssig und richtig schön locker flockig runterging für so einen Whodunit-Film. Und deswegen, und ich glaube, das ist so ein Film, als ich den dann gesehen habe, der gilt ja so ein bisschen so als Klassiker in diesem Bereich, aber ich kannte den vorher halt überhaupt nicht. Ich habe von dem halt vorher auch noch nicht wirklich was gehört. Und ich muss echt sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem. Deswegen dachte ich mir, ich bringe den jetzt hier heute auf jeden Fall mal rein.
Ich habe letztens, gar nicht mal so lange her, auch so eine Art von Film gesehen, Who Done It, oder beziehungsweise Heist Movie oder so, wie sie halt. Nämlich auch ein französischer Film wieder. Das Rätsel heißt der. Im Französischen heißt er eigentlich die Übersetzer, weil es geht darum, verschiedene Übersetzer, Grieche, eine Portugiesin, eine Russin, eine Deutsche, Engländer, weißt du, ne, wären in einem fetten Haus, ganz tief unten im Keller, also freiwillig eingesperrt, damit sie halt das dritte Buch einer wahnsinnig erfolgreichen Buchreihe übersetzen, damit es dann zeitgleich dann herausgebracht wird. Und dann wird aber der Autor, nicht der Autor, sondern der Produzent dieses Buches praktisch, wie nennen sich die nochmal, ne, der das Buch nicht geschrieben hat, sondern veröffentlicht.
Verleger,
genau. Ach Mensch. Erpresst von wegen, wir haben das Manuskript und wir stellen es im Internet, wenn du uns nicht 1 Million gibst, und jede Stunde wird es immer erhöht. Und dann stellt sich die Frage, okay, das Buch ist nicht draußen, es muss irgendjemand hier unten sein, aber es kann ja gar nicht sein, weil ja alle Handys abgegeben haben und sonst was. War nicht gut im Endeffekt, weil die Schauspieler waren so, und dann natürlich dann, als die Auflösung war, das, was du vorhin gerade gesagt hast, es macht ja auch keinen Spaß irgendwie, wenn man als Zuschauer selber nichts sehen kann und dann wird gesagt, joch, ja, wir kennen uns ja so und so, wir haben das so und so gemacht. Es ist halt mega langweilig, genauso wie, bestes Beispiel, Ocean's 12. Wo ganz am Ende gesagt wird, ach, übrigens, surprise, surprise, wir haben das und das gemacht, aber das haben wir euch erst gar nicht erst gezeigt, das zeigen wir euch erst am Ende. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Und das ist so, ja, du, wir mussten unbedingt was gucken, wir hatten Essen auf dem Tisch, wir wollten unbedingt abends was gucken, und dann machst du den Film an, vielleicht ist ja was Gutes, falls es aus Frankreich kommt. Im Endeffekt war es ein ganz billiger, ja, Who Done It, The Heist, Heist Movie. Nee, Heist weiß ja gar nicht, aber naja. Deswegen habe ich ihn heute nicht reingebracht. Aber wollte ich kurz erwähnen, weil du gerade so eine Art von Film hier reingebracht hast. Nicht sehenswert.
Ja, aber ich meine da, das passt ja auch, weil dann hatte ich auf jeden Fall mit The Last of Sheila halt einen sehr guten Vertreter davon.
Genau.
Aber da kannst du auch gerne weitermachen.
Ich mache weiter, genau. Es sind zwei Filme, aber ich bringe sie kurz rüber, weil mir liegt eine Sache am Herzen, weil wir haben eine Schauspielerin, die wir gefühlt jetzt bei jedem Film sehen. Weißt du, wen ich meine?
Zendaya?
Nein, aber nah dran. Selbe Serie.
Sydney Sweeney,
genau. Sie ist überall zu sehen und man denkt sich so, am Anfang ist es ja noch interessant und dann denkt man sich so, ist ein bisschen langweilig irgendwann und auch, ja, muss man ja zugeben, die Frau ist ja nicht hässlich, weiß Gott nicht. Aber irgendwie denkt man sich auch so, diese Nacktszene ist irgendwie auch ein bisschen sinnlos gerade.
Mittlerweile muss man echt sagen, also, ey, ohne Scheiß, ich will mal was von ihr sehen, wo sie keine Nacktszene drin hat. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
Und deswegen bringe ich es rein. So, weil den Film, den ich einmal hier reinbringen wollte, der war ja so ein bisschen gehypt, der Film, The Housemaid. Sie, die arme, was weiß ich, sie muss unbedingt Geld verdienen und wird halt so eine Haussitterin oder so das Hausmädchen in einer reichen Familie. Und dann überspitzt sich das eine auf den anderen. Siehst du, ich habe sogar die Story sogar vergessen. So belanglos war der Film im Endeffekt. Was war nochmal die Story? Jetzt habe ich den Film aufgeschrieben. Ich dachte,
sie ist irgendwie auf Bewährung draußen und kriegt deswegen schlecht einen Job.
Genau, aber genau, dann bekommt sie dann den Auftrag. Aber die Hausherrin ist halt auch ein bisschen strange drauf und der Typ da, der darauf wohnt, auch. Und egal, dann können wir diesen Film auch beiseite schieben, weil im Endeffekt hat er dann so einen mega Wow-Effekt. Es geht ja darum, am Ende hinaus, was für Wendungen der Film noch so mit sich bringt. Und ich dachte mir, ja, es ist ganz stupides Popcorn-Kino im Endeffekt.
Ich habe meiner Frau alle drei Bücher von dieser Reihe damals geschenkt. Das ist ja so gesehen nur das erste Buch. Und es ist halt, glaube ich, muss man jetzt einfach sagen, früher hätte man gesagt, das ist Pulp. Weißt du, du kaufst es und das ist so billig schnell so runtergeschrieben, dass du es vielleicht mal schön im Flugzeug lesen kannst. Heute ist das ein Bestseller. Das ist schon ein bisschen Ja.
Naja, sagt trotzdem, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja.
Genau. Es ist irgendwie dann auch diese überzeichneten Rollen an, diese typischen Superreichen da, die in ihren komischen Häusern da leben. Es sieht halt ganz gut aus. Dann hast du vielleicht noch so ein bisschen einen kleinen TikTok-Trend oder Instagram-Trend und die Leute gehen dann ins Kino. Ich war ja auch so ein bisschen gehypt, wo ich sagte, okay, kann der Film ein bisschen interessant werden? Im Endeffekt nein. Im Endeffekt, ihr merkt es gerade, ich habe den Film vergessen. Ich dachte, ich mache es einfach so und geht nicht. Diese Frau kann aber auch andere Filme spielen. Und du hast gesagt, du willst einen Film haben, wo sie keine Nacktszenen haben. Und diesen Film habe ich gesehen, nämlich ist es der Film Reality. Und das ist ein guter Film.
Warte mal kurz, welcher ist denn das?
Und das ist auch nach einer wahren Geschichte.
Das ist der mit der Datenanalystin da vom Militär, oder?
Der Whistleblowerin, genau.
Whistleblowerin, ja genau. Ja doch, den habe ich gesehen.
Was hab ich hier
doch, den habe ich gesehen.
Zwar, genau, da geht es darum, man sieht, in irgendeinem Regierungsgebäude arbeitet eine Frau. Es ist sehr tristes, ja, Großraumbüro. Oben links sieht man halt einen Fernseher, wo Fox News läuft und man denkt sich so, ja, okay, gut. Irgendwie komisch, dass man das sieht, dass auf diesem Fernseher Fox News läuft. Und dann sieht man halt diese Frau, die dort gearbeitet hat, in so einem typischen Wohngegend mit halt ganz kleinen Einfamilienhäuserchen da, also wirklich eigentlich nur Wohnungen, wie sie nach Hause kommt, wirklich eine ganz normale Frau und dann auf einmal zwei Bundesagenten sie anhalten, fragen, sind sie Reality, bla bla bla, ganz freundlich zu ihr sind und fragen, ob wir mit ihr reden können und ob man in ihr Haus kommen kann. Und sie ist immer so ein bisschen ausweichen, kann die Situation irgendwie gar nicht so einschätzen. Und man selber sagt sich so, wenn man die Story nicht kennt, so, okay, was passiert hier? Und dieser ganze Film spielt halt darüber hinaus, eigentlich ist es so eine Art, ja, Kammerspiel, okay, der Film findet mal draußen vor dem Haus statt, dann ist aber eigentlich im größten Teil dieser Film, dass er halt in dem Hauswirtschaftsraum abläuft und dieser Film funktioniert eigentlich nur über Dialoge beziehungsweise über Nahaufnahme mitten ins Gesicht, wie sie halt immer wieder durch gewisse Fragen ins Stottern kommt und drüber nachdenkt, man sieht es halt durch wenige kleine Mimiken in ihrem Gesicht, wie sie arbeitet und sie überlegt, was sie erzählt. Aber nicht übertrieben, sondern nur ganz leichte Gestiken und sonst was. Und nach, wie die beiden Bundesagenten auf ihre, wie gesagt, ruhige Art und Weise sie immer wieder fragen und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, okay, eigentlich müssen die ja gar nicht mehr fragen. Und es geht halt die Geschichte darum, ich will jetzt nicht spoilern, ich habe es ja schon gesagt, über eine Whistleblowerin. Und war sie es nicht. Das lasse ich jetzt mal kurz offen stehen. Es ist nach einer wahren Geschichte. Ich glaube, jeder, der jetzt ein bisschen nachdenken kann, kann sich das seinen Teil auch denken. Was ich aber halt mega stark fand, ist halt, der Film ist halt mit Sydney Sweeney. Man kennt diese ganzen Filme, wo sie normalerweise in diversen Szenen ja barbusig rumläuft oder dasteht und wo da Fotos gemacht werden. Da ist es aber nicht. Sie zieht sich Gott sei Dank nicht aus, weil es in dem Film komplett sinnlos gewesen wäre. Und da merkt man dann, also ich für mein Empfinden, dass sie dann doch schauspielern kann. Und
also in dem Film auf jeden Fall.
Und was ich halt, ihr wisst es eventuell, ich bin Fan von Kammerspielen. Ein Film kann ruhig sein, da können einfach nur zwei, drei Leute mitspielen, solange die Dialoge passen und die Schauspielerin Mimik. Dann kann mich auch dieser Film, ich weiß nicht, wie lange der gedauert hat, 90 Minuten oder 100 Minuten, abholen.
Der ist richtig kurz, ich glaube, der geht so knapp über 80 oder so.
Oder knapp über 80, dann ist die Geschichte auch zu Ende erzählt. Aber man bleibt da hängen, obwohl die sich halt die ganze Zeit nur unterhalten. Da gibt es keine Action-Szene oder sonst was. Das ist halt so ein positives Beispiel. Deswegen bringe ich das halt hinein. Ich habe noch andere Filme gesehen, aber diese zwei Parts, generell die ganzen Filme mit ihr und dann aber auch mal einen Ausreißerfilm, wo man sagen kann, okay, sie kann es ja doch. Ich finde das interessant, diese Sprünge zwischen diesen beiden Filmen dann. Ja, das war der Grund, warum ich ihn reingebracht habe. Und ganz klar, Reality ist der bessere Film von den beiden. Aber das hat man, glaube ich, herausgehört.
Ich möchte noch eine Sache aufgreifen, die du vorhin schon gesagt hast.
Ja.
Mit, nämlich, dem Spiel von Nicolas Cage. Ich mache jetzt einen Sprung von 1973, aus dem Jahr, wo Sheila lief, in das Jahr 1990, wo es noch einen jungen, aufstrebenden Nicolas Cage gab, der zwar schon in den 80ern ein paar bekanntere Filme gemacht hat.
Ein Film, den du noch nicht gesehen hast, von Nicolas Cage? Mit Nicolas Cage?
Genau. Und zwar habe ich nämlich mir auch vorgenommen, mal ein paar Filme von David Lynch nachzuholen. Und ich habe erstmals Wild at Heart jetzt gesehen. Mit Nicolas Cage und Laura Dern. Und Willem Dafoe und noch so zwei, drei anderen.
Wieder ein Willem Dafoe-Film.
Ja, Willem Dafoe ist mittlerweile bei mir auf meiner Letterboxd-Liste mittlerweile schon vier Filme vor Samuel L. Jackson.
Wie das funktioniert, frage ich mich.
Weil der auch bei Englisch Patienten
mitgespielt hat. Ja, deswegen sage ich ja wieder ein Willem Dafoe-Film.
So, und auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mir den nämlich mal angesehen, weil ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe schon 10.000 Mal gesagt, ich habe Film verlassen. Irgendwann werde ich mir meine Holland Drive nochmal ansehen. Habe ich noch nicht.
Ich auch. Aber eventuell brauche ich da Hilfe mit Lea, dass sie mir sagen kann, welche Frau welche ist, wie gesagt.
Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass The Straight Story ist wahrscheinlich Lynch zugänglichster und den liebe ich, den finde ich toll. Und ich habe auch hier und da noch ein, zwei andere gesehen. Aber ich tue mich halt vor allen Dingen mit seinen nicht straighten Filmen auch extrem schwer.
Aber was ich mich frage, ganz persönliche Frage, Ben. Du hast ja eine Zeit in Berlin gewohnt. Warum hast du in der Zeit keine David Lynch-Filme gesehen? Weil das hätte ja gepasst irgendwie, oder? Zu deiner Phase damals.
Ich habe damals, glaube ich, mal Holland Drive gesehen, aber...
Ja, nur einer, du weißt, was ich meine. So ein David Lynch-Abend.
Aber ja, nee, es hätte gepasst, ja, schön hier so ein bisschen Arzi, aber... Aber ich muss sagen, ey, Wild at Heart, ich habe die Story verstanden. Das ist geil an Wild at Heart, man versteht die Story.
Ui.
Ja.
Was ist denn die Story so kurz gefasst?
Es geht halt darum, dass... Sailor und Luna, es ist ja die Liebesgeschichte von Sailor und Luna, gespielt von Nicolas Cage und Laura Dern. Laura Dern noch richtig jung in dem Film. Nicolas Cage auch, aber ich weiß nicht, Laura Dern. Witzig ist, Laura Dern war 3 Jahre später in Jurassic Park und gefühlt fand ich sie aber in Jurassic Park sah sie 10 Jahre älter aus als in Wild at Heart. Und es geht halt darum, sie sind halt ein Liebespaar. Aber es gab so einen Zwischenfall zwischen Sailor, Nicolas Cage und der Mutter von Luna, ist ja geil. Und auf jeden Fall deswegen schickt Lunas Mutter, ja, setzt ein paar Killer vor allen Dingen auf ihn an. Und die beiden flüchten dann. Und dann ist es ein bisschen auch hier Odyssee. Man gerät da in eine Geschichte rein, Trotzdem sind dann erstmal ein Killer, dann vielleicht sogar noch ein zweiter Killer oder vielleicht sogar noch ein dritter Killer auf den Fersen von den beiden. Und natürlich, es ist ein David Lynch-Film. Es ist jetzt nicht alles stringent und vielleicht sind hier und da vielleicht auch ein bisschen surreale Szenen dabei und vielleicht hat dieser Film einen ganz großen Anschlag Richtung The Wizard of Oz drinne, weil immer wieder Wizard of Oz-mäßige Szenen drinne sind, ganz merkwürdig. Gibt's
einen goldenen Weg,
oder? Vor allen Dingen, und vor allen Dingen hinten raus, auch so in den letzten 10, 15 Minuten nochmal sehr, sehr viel Zauberer von Oz drinne ist. Und er hat auch seine absoluten Gewaltspitzen. Und wie gesagt, nicht alles ist komplett verständlich für den kleinen Benny, der sich das angeguckt hat. Der kleine Benny, der das vor 2 Monaten geguckt hat, der kleine 39-jährige Benny. Und, aber ich muss sagen, ich war sehr gut unterhalten. Der Film zieht dieses Wicked Game, glaube ich, heißt das Stück ja von Chris Isaak. Das kommt immer wieder, das ist ja ein bekanntes Stück eigentlich. Und das hat ja auch so seine Bewandtnis, weil es auch immer wieder eingespielt wird. Und ich muss sagen, der ist, ja, das ist im Endeffekt, klar, der hat seine Wizard of Oz-Anspielung, aber für mich ist es fast mehr so ein bisschen so wie die Odyssee, weil die halt immer so von der einen Geschichte auch so in die nächste rein stolpern und immer sowas und dann immer wieder skurrile Figuren auftauchen und auch skurrile Geschichten und natürlich dann vielleicht auch nicht alles so unbedingt abläuft, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Der Film war wohl sowas, hatte ich jetzt dann heute, als ich das nochmal geguckt habe, hat tatsächlich die Goldene Palme damals in Cannes gewonnen, 1990, was gerade, ich sag mal so, für einen so Film mit so viel Gewalt und auch Sex tatsächlich, so ein Film nicht unbedingt meiner Meinung nach so zu erwarten war. Und der ist halt, ich glaube, das ist ja, der wirkt halt ein bisschen wie auf LSD, dieser Film, halt wegen dieser Szene, weil es ist halt was, er ist dann, im Kern ist er halt dann doch noch Lynch. Er ist nicht der absolut abgedrehte Lynch, aber er hat halt immer noch diese krassen Lynch-Momente. Und Willem Dafoe spielt halt irgendwie sogar die ja, im Englischen würde man sagen memorablste, also die wirklich erinnerungswürdigste Figur in diesem Film. Er ist so eklig. Willem Dafoe als Bobby Peru. Er ist so eklig in diesem Film.
Noch ekliger als Dennis Quaid bei The Substance? Nein,
das geht nicht. Schon vor allen Dingen, was auch Sachen im und um den Mund herum passieren, ist der schon sehr nah dran. Die sind schon sehr ähnlich, Respekt, diese Rollen. Alter,
da gehört was zu.
Und deswegen, also ich muss sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit David Lynch, aber jetzt auch, weil der gute Mann ja auch schon verstorben ist seit einiger Zeit, wollte ich dann auch gerade so vor allem seine hochgelobten Filme, die ich noch nicht gesehen habe, auch hier da mal nachholen. Ich wollte auch gerne immer noch Eraserhead gucken. Twin Peaks muss ich mich wirklich auch nochmal ran trauen.
Nee, da ist so viel Lost Story mit drin, dass so schmeißt sich das.
Und eine auch eine richtig geile Szene ist dann halt, aber ich relativ am Anfang, da habe ich auch so gelacht, weil die so random ist. Da ist so eine Punkband und die geht voll ab und er und Nicolas Cage geht auch voll mit und sowas. Und dann so, ihr Jungs seid genau so wie Elvis und ihr habt dieselbe Power wie Elvis. Dann habe ich mir einfach so, seit wann war Elvis denn ein Punkrocker? Aber okay, alles
gut. Und die Band hat weiter
gespielt, nicht viel für Prügel. Okay, alles klar. Da fällt mir auch wieder auf, in wie vielen Elvis-thematisierten Filmen Nicolas Cage schon mitgespielt hat, weil Elvis ist ja auch ein großes Thema in diesem Film. Aber ich muss echt sagen, das war für mich einfache, so, wie gesagt, also Straight Story gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm, also kann ich nicht sagen, dass ich mit David Lynch-Filmen nichts anfangen kann, denn einer seiner Filme gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Aber auch einfach in dieser verkopften Lynch-Art war es schön, dass ich erstmal so einen Film gesehen habe, wo ich sage, so, ja doch, der hat mir wirklich was gegeben, den fand ich sehr interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehört oder sowas, würde ich nicht sagen, aber den konnte man sich auf jeden Fall gut angucken und man versteht ihn wenigstens. Und das ist ja gerne mal ein Problem, was ich bei ein, zwei Lynch-Filmen habe. Ich habe sie nicht verstanden, komplett, das gebe ich dann auch offen zu, und den hier kann man verstehen.
Ja, die Frage ist, was, kann man den Film jetzt irgendwo sehen? Kann man den irgendwo streamen? Jetzt mal ganz
kurz mal meine. Ich glaube, ich hatte ihn, der war in irgendeiner Mediathek, als ich ihn geguckt hatte, noch vor 2-3 Monaten. Ich glaube, aber ich wette mal, der ist da jetzt bestimmt nicht mehr. Ich glaube, der war da in der ZDF oder in irgendeiner Mediathek war er auf jeden Fall vor 1-2 Monaten, aber ich glaube, jetzt ist er da nicht mehr. Ich kann aber trotzdem noch mal ganz kurz gucken.
Ja, der Mann war halt ein Künstler, ne? Das ist.
Nee, gerade eben gibt's den dann leider nicht im Abo. Ja, wie gesagt, der war vor einer Zeit in irgendeiner Mediathek, da hatte ich ihn dann geguckt, als ich das gesehen hatte. Und dann, ja, dann aber nicht mehr.
Ja, aber meinst du, er ist jetzt wirklich, oder was er sich, also der Mann, also David Lynch, sich dabei gedacht hat, ja Leute, ihr müsst den Film verstehen, oder denkt er sich selber so, oder hat sich gedacht,
ich glaube halt,
guckt ihn einfach und jeder kann da so ein bisschen selber rein.
Genau, so ein ich glaube, das glaube ich halt bei sehr, sehr vielen David Lynch-Filmen, das glaube ich halt auch, vor allen Dingen bei Mulholland Drive, wo ich den ja, ich finde den ja, mein Hollow Drive-Film, habe ich schon mal gesagt, ich finde den ersten Part echt super, aber dann verliert er mich halt, weil ich dann überhaupt nicht mehr durchsteige. Und aber dieses Problem hatte ich halt hier nicht, weil selbst wenn ich hier nicht alles verstanden habe, im Endeffekt kann man sagen, den Herz des Films, das habe ich schon noch irgendwie verstanden, das konnte ich dann auch mitnehmen. Auch, und dann haben mir diese surrealen Szenen, vor allem dann die hinten raus, die Zauberer von Ost-Szenen, auch dann noch so ein bisschen was gegeben. Die fand ich dann auf jeden Fall sehr interessant.
Aber Lost Highway, welche hast du denn jetzt noch gesehen? Lost Highway hast du mir erzählt, ne?
Den habe ich schon mal gesehen, das ist richtig. Da hatte ich auch Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist ja auch so, also ich finde Lost Highway von der Story her ist also auch ein bisschen Mulholland Drive-mäßig. Ich weiß es nicht, Lost Highway habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe halt Mulholland Drive gesehen, Dune natürlich und ja, Twin Peaks halt die Serie. Und die kann man verstehen wiederum.
Ja, das stimmt.
Das ist ja keine wilde Kunst. Gut. Dann komme ich zu meinem dritten Film einfach jetzt mal.
Mach das.
Und zwar war das wieder genau so eine Situation. Essen ist da, lass uns irgendwas gucken. Durch die ganzen Vielzahl von Streaming-Anbietern wird das jeweilige Angebot ja immer kleiner. Und dann habe ich einfach jetzt gesagt, ich mache jetzt diesen Film an, das sieht irgendwie ganz gut aus. Nämlich Strange Darling.
Oh, warte mal, den habe ich auch gesehen tatsächlich.
Ganz ehrlich, es wundert mich nicht, Alter. Es wundert mich, wenn ich mal einen Film gucken würde, den du nicht gesehen hast. Ganz ehrlich, wirklich. Und zwar Strange Darling. Und du machst den Film an und da kommt wieder so ein bisschen, was ich bei Beating Hearts gemeint habe. Diese Einblendungen mit so einer roten Schriftzug und sagst, das ist okay, cool. Kapitel 3. Und ich denke mir so, okay, macht da so jemand so ein bisschen...
Wo sind 1 und 2?
Macht so ein bisschen... jemand Tarantino-mäßig nach, so, weißt du, Pulp Fiction oder The Hateful Eight-mäßig. Und man sieht halt, wie eine wie eine Frau schwer verletzt in einem Auto sitzt und flüchtet. vor einem Typen, ja, kurze Haare, Schnurrbart, Schrotflinte in der Hand, so ein bisschen Redneck-mäßig wirkt er halt mit seinem Flanellhemd, sie verfolgt und sie halt umbringen möchte. Aber man denkt sich so, ja, kann ja trotzdem gut sein, aber dann sehen die doch diese ersten Szenen ziemlich billig aus. Und man denkt sich so, oh. Okay, selbst wenn sie jetzt flüchtet und er der Killer ist und das sieht, aber vom Bild her waren so die ersten Frames, die ich gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das sieht billig aus, egal, guckst du weiter. Kapitel 3. Dann springt sie um, da kommt sie in so ein Häuschen an, da sind nettes altes Ehepaar. Und dann springt es praktisch um auf Kapitel 5. Kapitel 4 fehlt. Und man sieht halt, wie der alte Mann beispielsweise tot ist. Liegt da tot auf dem Boden. Sie immer noch auf der Flucht. Und er ist, der Verfolger ist ja noch widerlicher geworden, sag ich mal. Und die Qualität des Films ist immer noch nicht gut. Und ich denke mir so, boah, das sieht jetzt echt nicht gut aus. So. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da echt in die Scheiße gegriffen, weil ich habe einfach nur einen random Film angemacht. Gefällt mir nicht. Und dann kommt dann irgendwann so, also es spielt dann in diesem Haus ab, Kapitel 3 draußen auf der Landstraße, Kapitel 5 dann in diesem Pharmahaus, sage ich mal. Bis dahin noch nicht abgeholt. Dann auf einmal Kapitel 1. Dann sieht man halt die Frau auf einmal mit dem Typen in einem Pickup sitzen. Wie sie halt Bier trinken, ein Joint rauchen und sich unterhalten, stehen halt vor einem Motel, was sie denn in diesem Motel gleich machen werden. Und dann gibt's einen Dialog. Die Szene ist wiederum anders. Die Szene ist einem wunderschönen Blauton. Ich finde auf einmal, die sieht's auf einmal qualitätmäßig viel, viel besser, beziehungsweise viel, viel interessanter aus. Und was noch viel, viel interessanter ist, ist dieser Dialog. Am Anfang fängt er noch schwach an, da muss ich sagen, an dieser Stelle. Ich wollte ihn auch noch mal kurz davor auszumachen sogar, wo Lea dann gesagt hat, ey Dennis, wir geben diesem Film noch 3 Minuten. Ich so, okay, 3 Minuten machen wir noch. Und in diesen 3 Minuten ist der Dialog so interessant geworden, auch, ich sag mal so, up to date in Sachen, wie ist es halt als Frau, die einfach nur mal einen One-Night-Stand haben möchte, wie gefährlich ist es einfach, irgendeinem Typen zu vertrauen? Der Typ hat meistens nie das Problem. Und sie muss halt gucken, okay, sie will einfach nur mal Sex haben, ist ein Mensch und alles gut. Aber mit wem, wer ist das halt, mit dem sie sich gerade eine gute Zeit hat? Und ist das immer noch ein guter Mensch, wenn sie halt nachher ins Hotelzimmer gehen? Wahnsinnig guter Dialog. Dann geht's weiter im Hotel, in diesem Motelzimmer. Und dann wird's langsam abgefahren. Da hat dieser Film, also diese Szene, so ein krasses Hin und Her, wo du denkst so, oh, what the fuck, und jetzt? Und auf einmal so, okay, alles wieder so. Also so viele, ich will es gar nicht beschreiben, was da passiert, aber so viele Wendungen, sage ich mal, wo man sich sagt, okay. Und dann, wie ich eben gerade gesagt habe, im Kapitel 1, ab wann das anfängt, wirklich ein gutes Bild zu sein, wie es dann so ein gutes Bild ist, mit den Blautönen oder dann später Motelzimmer, diese Rottöne, wie sie halt sehr viel mit Farben spielen. Okay, Moment. Kamera, Licht, wie werden die gefilmt? Das passt schon. Und wie sie agieren miteinander, wie das ist. Und dann auf einmal, okay, der Film ist nicht okay, der ist eigentlich ganz geil. Der ist eigentlich ganz krass. Und wieder der krass wird auf einmal. Und ich denke mir so, okay, scheiße. Hatte ich doch ein gutes Gefühl, weil ich da einfach einen random Film angeklickt habe, weil diese kleine Trailer-Show war dann halt eigentlich, also wenn die sind, manchmal hast du ja so eine kleine Vorschau und die war halt von diesem Kapitel 1, wie sie in diesem Pickup da sitzen. Und dann wird der Film echt wahnsinnig, also für mich wahnsinnig interessant. Coole Bilder. Und ich beschreibe es mal nicht als gewaltvoll, sondern ich benutze das Wort unterhaltsam. Aber es ist gewalttätig, der Film ist gewalttätig und ja, kommt Leute, manchmal will man einfach nur unterhalten werden. Und ich habe ja so ein bisschen gesagt, wer das so ein bisschen Tarantino nachmachen mit diesen ganzen Kapiteln, Tarantino hat ja auch.
Ja, nicht nur das, der ist ja auch auf 35 mm gedreht und damit ja auch noch Tarantino-mäßig.
Genau, das hat so eine gewisse Bildkörnungsqualität, wo ich sage, okay, cool. Dankeschön, Lea. Ich habe mich sogar wirklich noch während des Filmgucken bei Lea noch bedankt. Doch, habe ich. Weil der Film mir dann so wahnsinnig Spaß gemacht hat. Der war dann so cool. Und ja, ich habe von dem Film vorher nie was gehört oder mitbekommen. Natürlich hat Ben ihn gesehen. Und wie ist denn deine Meinung dazu? Oder was habe ich denn vergessen zu erwähnen? Ich fand ihn auch teilweise... Deiner Meinung nach.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr an alles. Muss ich sagen. Ich weiß, dass es hinten heraus nochmal einen Twist gab, den ich lange erwartet habe, sag ich mal. Den ich dann auch etwas uninteressant fand. Aber ich fand ihn okay. Ich sehe es gerade, ich habe ihn bei Letterboxd mit 3 von 5 bewertet. Ich fand ihn halt so okay. Ich fand ihn ganz okay, aber jetzt auch nicht überragend gut. Ich fand es auch schon ein bisschen so, ich bin auf 35 mm gedreht, ich mache einen auf Tarantino-mäßig. Das habe ich mir aber auch direkt gedacht, als ich den gesehen habe.
Man merkt's gleich, ne? Also.
Ja, genau. Aber ich fand halt den Style, wie du es ja auch schon gesagt hast, ich fand den Style eigentlich noch mit so am coolsten bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Kyle Gellner als der männliche Hauptdarsteller, der macht das richtig gut. Dem habe ich das auch komplett abgenommen. Das fand ich richtig cool. Den mochte ich auch vorher schon. Der hatte vorher einen anderen Film gemacht. Oh, wie heißt denn der nochmal? Wo er aus dem Punker spielt. Dinner in America. Da fand ich den auch schon richtig gut. Und ja, also deswegen, ich bin nicht, glaube ich, einfach nicht ganz so hoch wie du, aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich fand, den kann man sich gut angucken. Man merkt halt an vielen Stellen ganz klar, ja, dieser andere Film ist mein Vorbild. Oder hier orientiere ich mich ein bisschen an dem Film und so. Aber ich konnte einfach so, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, ich konnte ihn als unterhaltsamen Film, konnte ich mir den ganz gut reinfahren.
Ja. Er macht halt Spaß und ist halt, ich hatte ihn am Anfang, wow, und dann macht er hinten hinaus oder, nein, eigentlich kann man sagen, ab dem Beginn des zweiten Drittels, dann ist er wirklich cool und unterhaltsam. Was ist denn dein letzter Film des Abends?
Ja, und jetzt machen wir den großen Zeitsprung von 1990 ins Jahr 2025 zu etwas Aktuellerem.
Nehmen wir mal einen Schauspieler, und einen Film, den Film erraten, bevor du ihn nennst.
Boah, ich glaube, den wirst du nicht kommen. Rainn Wilson. Dwight aus The Office.
Ja. Ne, okay, ne, weiß ich nicht.
Und das ist es nämlich. Das ist ein komplett unscheinbarer Film. Der hat auch keinen großen Vertrieb bekommen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt im Kino lief oder ob der direkt zu den Streamern kam. Und ich habe den Trailer damals gesehen und dachte mir so, okay, das ist irgendwie so eine Komödie, das ist sicherlich nichts Besonderes. Und dann gucke ich den. Es geht um den Film Code 3. Und er spielt halt einen Sanitäter, der in seinem Krankenwagen den ganzen Tag hin und her fährt. Und man im Trailer sieht man halt so komische kleine Witzchen hier und da und hier vielleicht nochmal so ein bisschen Geschichte über das Health System in Amerika und so. Und du denkst dir so, ja, das ist so ein bisschen Sanitäter-Komödie, vielleicht ein bisschen Tragikomödie, weil da sicherlich auch was Schlimmes passieren wird. Und dann guckst du diesen Film und ich habe ihn mir angemacht, weil ich dann einfach gehört habe, ja doch, der ist aber ganz sehenswert und so. Und ich guck den, ich denke mir so. Und das sage ich jetzt auch ganz echt, das ist einer der besten Filme, die ich bisher in diesem Jahr 2026 gesehen habe. Weil der ist teilweise, ja, der ist ein bisschen, der hat Momente von Verlachkomödien. Cringe-Momente auch hier und da, 1, 2. Es geht halt um einen komplett ausgebrannten Rettungssanitäter, der eigentlich nur einfach einen irgendeinen normalen Bürojob machen möchte. Er möchte einfach weg von diesem Scheißjob, wo er jeden Tag verletzte, tote Menschen sieht oder sonst was, der das alles einfach nicht mehr haben möchte, aber eigentlich recht gut ist in seinem Job, aber er ist auch ein Arschloch und keiner mag ihn. Und dann ist er in so einer Tagschicht unterwegs mit einem Partner, mit dem er schon häufiger gefahren ist, und einer neuen. Sie sagen irgendwie, dass die da irgendwie so eine, was weiß ich, eine Praktikantin oder Lehrling ist oder sowas. Sagen sie zu ihr direkt. Und sie lässt es halt einfach so stehen, sage ich jetzt einfach mal, so, dass sie das ist. Und dann sieht man halt so eine Tagesschicht. Es geht halt irgendwie darum, dass er auch seinen Job eigentlich schon gekündigt hat, weil er halt irgendwo ein Angebot bekommen hat für so einen langweiligen Bürojob. Und er muss aber diese 24 Stunden noch durchziehen. Und das Ding ist einfach teilweise dann so eine bissige Anklage auf das amerikanische Gesundheitssystem, das hat teilweise so harte Szenen, was die Darstellung von verunglückten Personen, ich sage jetzt extra Personen angeht, der ist teilweise so unfassbar hart und dann haut er wieder einen so witzigen Moment raus und dann haut er plötzlich einen Moment raus, der dir so ins Herz geht. Ich dachte mir so einfach so, ich hätte nie erwartet, dass so ein Film, der irgendwie jetzt hier, glaube ich, irgendwie keinen großen Verleih hat und nichts, und der so wie eine Verlachkomödie wirkt, dass der plötzlich einen so guten Job macht. Amy Carrero spielt die, die Frau, die an den Tag mit ihm unterwegs ist, die macht es auch mega gut, fand ich. Und halt auch Rainn Wilson, der diesen komplett ausgebrannten Rettungssanitäter einfach so arschig spielt. Du kannst ihn auch nicht leiden. Du merkst schon, er hat fast schon nicht mit fast allem recht, was er sagt. Und trotzdem ist das so nihilistisch, dass du einfach so denkst, wenn man solche so unfassbar negativere Sicht auf die Welt hat, dann macht das Leben halt auch überhaupt keinen Spaß mehr, so gefühlt. Aber der ist halt, der hat halt Momente drin, da denkst du echt so, ja, also der ist einfach menschlich, der ist, aber irgendwie ist der auch ein richtiger Höllentrip und das ist dann so, und er fühlt sich halt authentisch an und da denkst du dir so, ey, ich kann mir halt vorstellen, dass hier bei uns, und wir kriegen das ja bei uns auch immer mit, dass ja auch das Gesundheitssystem immer, es immer schwieriger wird im Gesundheitswesen, auch hier. Aber dann siehst du das da und du denkst dir bei dem Film, du siehst das nächste, wenn es so abläuft und so wird das ja ablaufen, wahrscheinlich sogar ist es hier noch nicht mal, ist es sogar noch ein bisschen geschönt. Und dann denkst du dir so, das ist ja eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe, dieses Thema. Und das zeigt dieser Film halt auch ganz, ganz eindrücklich. Und ich muss sagen, das war für mich eine absolute Überraschung, weil ich hätte nicht gedacht, dass der so ein ernstes Thema so verpackt und so gut rüberbringen kann für so einen Film, der irgendwie komplett untergegangen ist.
Ja, weil es halt ein sehr kleiner Film ist. Also die Story ist halt, naja, fürs Kino, die Leute wollen mega Unterhaltung haben und solche Art von Film, ja, hast halt eher so direkt auf Streaming angeboten oder sowas dann,
ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, der kam hier in Deutschland erstmal direkt zu Amazon, wenn ich mich nicht irre. Weil ich glaube, da hatte ich ihn auch geguckt. Ich weiß nicht, ob es ihn da immer noch gibt. Das gucke ich gerade eben.
Ja. Aber was hast du, Entschuldigung, was hast du, spielt das alles in einer Schicht, ne? Von Tag?
Alles eine 24-Stunden-Schicht. Ja. Oh, den gibt's aber nicht. Der war auf jeden Fall mal eine Zeit lang im Prime-Abo, aber scheint er jetzt nicht mehr zu sein.
Deswegen ist ja, solche Stories kannst du ja immer sehr gut verpacken. Das kriegen ja die meisten immer hin. Die Kunst ist darin, wirklich diese Comedy-Szenen, die jetzt auch ein bisschen mit Slapstick vielleicht noch Elemente beinhaltet, nicht übertrieben werden.
Nee, ist es ja, ne?
Nicht. Das ist ja immer der gute Part. Aber ich habe den Trailer gesehen, es sieht uns, ja, wie so ein Film. Ich wäre auch nicht ins Kino gegangen für den Film.
Ja, ich auch so, nicht. Ne? Bei dem Trailer wäre ich niemals irgendwie jetzt hingegangen und hätte den geguckt. So.
Das ist halt so ein typischer Film von wegen, ja, guckst du zu Hause mal ganz entspannt an.
Ja, genau. Dafür bietet er sich auch wirklich gut an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was natürlich halt scheiße ist oder deprimiert ist halt, dass es halt, ja, nicht weit von der Realität weg ist oder halt.
Nee, und das merkst du dann vor allen Dingen auch so hinten raus, so bei einem Szenen denkst du dir auch so, ja, sorry, also das ist wirklich, das ist richtig bitter für die Menschen, die damit umgehen müssen, die damit leben müssen. Und damit meine ich nicht nur die Ärzte, damit meine ich auch die Patienten. Aber beide Richtungen.
Na gut. Ja, dann sind wir schon mal durch in Sachen Film. Wir haben ja natürlich mehrere Filme gesehen, die wir jetzt nicht alle in jeweiligen Episoden hier euch vorgestellt haben. Besonders Ben, mein guter alter Freund, das ja. Wie viele Filme hast du gesehen? Was hast du gesagt? Dieses Jahr?
Dieses Jahr bisher 120.
20 vielleicht, Alter, 20. Okay. Ich gucke halt so viele Spiegel TV und Nordstory Reportagen auf YouTube. Aber jetzt mal ganz kurz, können wir ganz kurz anreißen, zuletzt gesehen, aber auf welche Filme freust du dich jetzt so? Was hast du noch so kurz? Ich weiß, die Frage ist unvorbereitet, aber.
Also bald kommt, es dauert ja gar nicht mehr lange, bis die Odyssey kommt. Ich werde den gucken. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob ich mich wirklich noch so groß auf ihn freue, muss ich ganz ehrlich irgendwie gestehen. Ich freue mich auf The Furious, der bald kommt.
Welcher Film?
Sorry, das ist ja wieder genau mein Ding. Das soll ja dieses nächste riesige Actionfeuerwerk sein, so in The Raid-Stil. Und der soll auch genauso gut sein.
Den feiern sie gerade alle. Ist das auch dieser asiatische Film?
Genau.
Wo er sich dann rächt, weil irgendein Kind oder?
Genau.
Da habe ich den Trailer gesehen und ich musste sofort an dich denken.
Und der soll super sein und ich habe Bock auf den, tatsächlich. Ich freue mich aber auch auf die, das hatten ja Alex und ich schon in der letzten Folge, diese kleine Indie-Horror- Highlights, die gerade in Amerika so bomben, nämlich Obsession und Backrooms. Ich freue mich auf beide, ich werde mir auch gerne beide angucken. Habe ich Lust drauf. Und dann dann ist es halt wieder so, dann freue ich mich wahrscheinlich sogar eher auf die Filme, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Dann kommt wahrscheinlich wieder irgend so ein Film aus der Ecke, wo der gesagt wird, der ist super, und dann gucke ich den, dann ist der super. Auf solche Filme freue ich mich immer am meisten. Einfach so Filme, die mich so komplett überraschen, von denen ich vorher gar nicht so viel wusste.
Okay, also Obsession hat ja mittlerweile, glaube ich, auch jeder, also bei beiden Filmen ist ja, glaube ich, haben wir, glaube ich, fast alle jetzt mitbekommen, dass der Hype gerecht ist, sage ich mal.
Ja.
Und bei Backrooms gehe ich auf jeden Fall rein mit meiner Frau, wenn es nicht klappt. Benny?
Ich bin dabei.
Aber wir nehmen noch jemand anders mit, der hat mich auch angeschrieben. Unser Freund, der immer viel auf Reisen ist.
Ja, gerne.
Ne? Und Obsession, ja, den werde ich mir auch wieder mal reinziehen. Ansonsten muss ich sagen, klar, Odyssee, aber sonst muss ich euch langweilen und sagen, das habe ich irgendwie gar nichts auf meiner Watchliste, auf die ich mich richtig wahnsinnig freue. Vielleicht fällt es mir nachher ein, aber ist auch egal. War ja nur eine kurze Frage. Ansonsten sind wir jetzt auch schon durch.
Ne? Immerhin haben wir dazu ja ein paar Filme genannt.
Eben.
Gut, dann war es das auch mit dieser Folge der Filmfellers. Mal schauen, in welcher Zusammensetzung wir uns das nächste Mal wieder hören. Das sage ich mittlerweile am Ende jeder Folge, weil es ja jedes Mal wechselt irgendwie. Aber ich bedanke mich, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Filmtipp mitgenommen habt. Würde uns freuen. Und ich sage ciao und hört gerne wieder bei uns rein. Und ich übergebe an Dennis.
Und ich verabschiede mich jetzt ja auch aus meinem Murphy's Egg mit hoffentlich irgendwann wirklich richtigen Sommertagen. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter. Wir sind die Filmfellers. Au revoir. Küsschen.
Mach's gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.